Liebe Geschwister, in Chemnitz erinnern wir uns jedes Jahr im März an die Zerstörung dieser Stadt im Zweiten Weltkrieg. Dieser sogenannte Friedenstag ist kein bloßes Ritual, sondern ein bewusstes Innehalten. Wir schauen zurück in die Geschichte und wir schauen zugleich nach vorn. Wir tragen das Erinnern und die Hoffnung zugleich in unserem Herzen. Und gerade in diesen Tagen merken wir, wie aktuell dieses Erinnern ist. Wenn wir in die Welt hinausblicken, sehen wir neue Kriege und neue Gewalt. Der Krieg in der Ukraine dauert schon 4 Jahre. Und ganz aktuell hören wir von militärischen Angriffen im Nahen Osten. Die USA haben den Iran angegriffen. Die Berichterstattung ordnet für uns ein. Bei dem einen Konflikt handelt es sich betont um einen Angriffskrieg einer bestimmten Seite. Im anderen Falle wird darüber in einer Sprache gesprochen, die fast schon technisch klingt. Man redet von Interventionen, Missionen und Luftschlägen. Doch hinter solchen Worten stehen immer Bomben, Zerstörung und tote Menschen. Krieg ist niemals nur Strategie und Geopolitik. Krieg trifft Familien, Kinder und die Schwächsten. Gerade deshalb haben die Völker nach dem Schrecken des Zweiten Weltkrieges versucht, Regeln für das Zusammenleben von Staaten zu schaffen, das Völkerrecht. Es sollte verhindern, dass am Ende nur noch der Stärkere bestimmt, was gilt. Und wenn diese Regeln ihre Kraft verlieren, wenn sie mit Willkür ausgelegt oder mit zweierlei Maß gemessen werden, und das passiert gerade, dann droht eine Welt, in der Macht über Recht gestellt wird. Als Christen verschließen wir die Augen nicht vor diesen Verletzungen des Friedens. Wir können sie nicht verschließen. Wir reden sie nicht schön. Wir wissen, wie zerbrechlich Frieden ist und wie kostbar. Aber wir vertrauen zugleich darauf, die Erfahrung der Gewalt, die haben nicht das letzte Wort. Das muss unsere Hoffnung sein. Und Hoffnung ist nicht Naivität. Hoffnung ist Widerstand. Hoffnung ist die Kraft, die verhindert, dass wir resignieren oder uns dem Zynismus überlassen. Hoffnung schenkt uns Atem, damit wir überhaupt noch nach gerechten und friedlichen Lösungen suchen können. Der Psalm 34, den wir heute miteinander bedenken, ist ein Lobgesang, der aus der Bedrängnis heraus erklingt. Der Psalmbeter hat Angst erlebt, Bedrohung gespürt und doch erfahren, Gott rettet. Und aus dieser Erfahrung heraus entsteht die Einladung des Psalm 34. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Der Frieden beginnt nicht bei den politischen Möglichkeiten, sondern im Herzen des Menschen, der sich Gott anvertraut. Als Christen glauben wir, Frieden zu wahren und zu fördern und zu erneuern, ist unsere Aufgabe und unsere Antwort auf den Frieden, den Gott in Jesus Christus verheißen hat. Auf seine gnädige Zusage hin antworten wir mit dem Zeugnis des Glaubens, mit der Botschaft der Versöhnung Gottes mit seiner Welt. Dies ist unser Auftrag heute hier in Chemnitz in einer Zeit voller Herausforderungen. Und so lassen wir uns nun mitnehmen von Psalm 34 hinein in eine Friedenshoffnung, die bei Gott ihren Ursprung hat und in uns ihre Frucht tragen will. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. So beginnt der Psalmbeter seinen Lobgesang. Nicht aus einer bequemen Lebenslage heraus, sondern aus der Erfahrung der Rettung. Gottes Frieden beginnt nicht dort, wo alles gut ist, sondern dort, wo ein Mensch Gottes Nähe spürt, mitten im Unheil, mitten in der Angst. Der innere Friede beginnt, wo ein Mensch sagen kann, Gott hat mich gehört, Gott hat mich herausgeführt, Gott hat mich bewahrt. Die christliche Kirche bezeugt den Frieden Gottes seit ihren Anfängen. Sie bezeugt ihn nicht zuerst als politischen Zustand oder als Abwesenheit von Konflikten, sondern als die Versöhnung, die Gott selbst in Christus gewirkt hat. Paulus fasst diese Botschaft zusammen, wenn er schreibt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Dieser Frieden ist nicht etwas, das wir Menschen herstellen können. Dieser Frieden ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes, der im Herzen beginnt. Darum lautet die Bitte des Glaubens: Lasst euch versöhnen mit Gott. Auch das schreibt Paulus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn wer Versöhnung mit Gott erfährt, der findet einen Frieden, wie es im Philipperbrief steht, der höher ist als alle Vernunft und unsere Herzen und Sinne bewahrt in Christus Jesus. Dieser Friede ist nicht erklärbar und nicht erzwingbar. Er ist eine Kraft, die uns von innen her erneuert, die uns von hoffnungsloser Angst befreit und uns zutraut, an einer friedlichen Welt mitzuwirken. Frieden beginnt also nicht zuallererst bei uns, sondern bei Gott. Und weil Gott Frieden schenkt, können wir ihn suchen für uns selbst, für unsere Stadt und für diese Welt. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Diese Worte aus Psalm 34 sind keine fromme Empfehlung. Sie sind ein leidenschaftlicher Appell. Sie sagen uns, die Welt ist nicht im Frieden, sie ist nicht heil. Sie ist voller Not, voller Leid, voller Feindschaft. Die Welt ist gefallen und die Welt ist erlösungsbedürftig. Und die Bibel verschweigt diese Realität nicht. Sie ist ehrlich mit uns über das, was Menschen passiert. Misstrauen, Hass, Rachsucht, verletzte Würde, zerbrochene Beziehungen, zerstörte Städte, Tod. Und Geschichtsverläufe, die ganze Generationen prägen und doch irgendwann wieder in Vergessenheit geraten. Wir erinnern uns in Chemnitz an die Narben des 5. März 1945. Nichts davon wird auf fromme Weise weggewischt. Und doch ruft der Psalmbeter in dieses unerlöste, gebrochene Weltgefüge hinein: Suche Frieden und jage ihm nach. Das heißt, die Hinwendung zu Gott führt nicht zu einer Weltflucht, sondern in eine Weltverantwortung. Wer Gottes Frieden erfahren hat, kann nicht im Bösen verharren. Er muss sich davon abwenden und aktiv das Gute suchen. Die christliche Kirche bekennt diesen Auftrag nicht von einem erhobenen Thron herab. Sie weiß sich hineingestellt in diese Welt, die ihre Erlösung bedarf. Sie ist nicht besser als die Welt, die Kirche. Sie ist Teil dieser Welt und sie ist selbst mit viel Schuld beladen, an vielen Stellen. Aber sie trägt das Wissen und das Zeugnis davon in sich, dass Gott selbst der Welt seinen Frieden zuspricht, auch wenn noch so vieles zerbrochen ist. Und darum richtet die Kirche ihr Wort in Solidarität an alle Menschen, nicht nur an Christen, sondern an alle, die unter Unfrieden leiden oder die am Unfrieden beteiligt sind. Als Christen aber wissen wir, unser Friedensauftrag speist sich nicht aus Idealismus oder politischer Gesinnung. Er kommt aus der Erfahrung der Versöhnung mit Gott. Weil Gott uns seinen Frieden geschenkt hat, können wir einander davor bewahren, in hoffnungslosen Streit zu verfallen. Weil Gott uns mit seiner Barmherzigkeit trägt, können wir selbst barmherzig handeln. Und weil Gott treu bleibt, können wir in den politischen und gesellschaftlichen Konflikten unserer Zeit standhaft und verantwortungsvoll bleiben, hier in Chemnitz, hier in unserem Land und über Grenzen hinweg. Denn die Welt braucht Versöhnung. Und Gott selbst ist der, der sie stiften kann. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Psalm 34 wird an dieser Stelle zum Bekenntnis. Wer sich auf Gott einlässt, erfährt seine Freundlichkeit, seine Fürsorge, seine rettende Nähe. Aus dieser Erfahrung erwächst schließlich Dank. Ein Dank, der nicht still bleibt, sondern der das Leben verändert. Die christliche Kirche lebt von und in diesem Dank. Sie bezeugt ihn, indem sie die Zeichen der Ermutigung stärkt, die es in dieser friedlosen Welt dennoch gibt. Denn mitten in den Spannungen, den Ängsten und den Wunden unserer Zeit verkündigen wir, Gott hat sich in Christus der leidenden Welt doch zugewandt. Er ist nicht ferngeblieben. Er ist nicht unbeteiligt. Er ist nicht neutral. Gott steht auf der Seite der Opfer. Er hat das Leid geteilt, den Tod durchlitten und überwunden. Darum gehört zu unserem Gebet nicht nur die Bitte, sondern ebenso auch der Dank. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Dieser Dank ist die geistliche Kraft, die uns dazu befähigt, nach den Zeichen der Hoffnung Ausschau zu halten und sie zu unterstützen. Dankbarkeit sieht das Wirken Gottes. Sie erkennt in kleinen Gesten der Versöhnung die großen Möglichkeiten. Sie sieht im Aufstehen der Mutigen, im Durchhalten der Friedfertigen, im Engagement der vielen, die sich nicht mit Hass abfinden wollen, Spuren der Freundlichkeit Gottes. Und sie stärkt genau diese Kräfte. Darum sind wir gerufen, wachsam zu sein. Welche Stimmen in unserer Gesellschaft stärken den Frieden und welche gefährden ihn? Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Dieser Vers aus Psalm 34 fasst eine der tiefsten Erfahrungen des Glaubens zusammen. Wer sich Gott zuwendet, der wird nicht abgewiesen. Wer seine Not ausspricht, wird gehört. Wer seine Schuld bekennt, wird nicht verstoßen, sondern findet Vergebung, Zuspruch. Und genau darin liegt eine stärkende Kraft des Friedens. Die christliche Kirche bringt die Klage über Schuld und Leiden in der Welt vor Gott und sie tut das im Vertrauen auf Gottes Erbarmen. Denn Frieden beginnt dort, wo Menschen aufhören, Schuld zu verstecken, zu überdecken oder sich einander zuzuschieben. Die Klage bleibt nicht im Negativen stehen. Sie mündet wie das Vaterunser in die Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und hier wird deutlich, Vergebung ist keine Einbahnstraße. Was wir von Gott empfangen, sind wir auch einander als Menschen schuldig. Und nur so kann echter Friede entstehen, indem wir einander Raum geben, Neubeginn ermöglichen, Verletzungen nicht endlos fortschreiben. Vergebung, das ist aber kein Ausweichen vor Verantwortung. Es ist kein billiges, es ist schon gut. Vergebung ruft uns vielmehr hinein in die Umkehr, in die Veränderung unseres Handelns. Denn wer Vergebung erfahren hat, kann nicht in alten Mustern von Spott und Lüge und Gewalt und Hass verharren. Die gegenseitig zugesprochene Vergebung befreit uns, ermöglicht uns, in Konflikten dennoch zusammenzubleiben und nicht vorschnell Beziehungen, Gemeinschaften oder politische Verständigung aufzukündigen. Darum steht neben der Klage auch immer die Mahnung der Schrift, richtet auf die lässigen Hände, stärkt die müden Knie, jagt dem Frieden nach gegen jedermann. Wo Menschen so umkehren, wo sie Schuld bekennen und entlastet weitergehen, dort entsteht ein Raum, in dem Vertrauen neu wachsen kann. Ein Raum, in dem Konflikte nicht immer gleich eskalieren müssen. Ein Raum, in dem Versöhnung möglich wird. Vergebung, das ist die stille, unspektakuläre, aber mächtige Kraft, die Mauern einreißt und neue Wege eröffnet. Die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören ihr Schreien. Auch das steht im Psalm 34 und es erinnert uns daran, dass Gott das Rufen der Menschen hört. Er hört nicht nur das Gebet des Einzelnen, sondern das Flehen der vielen, die in Not sind, die unter Ungerechtigkeit leiden und die nach Frieden rufen. Darum gehört zur Antwort des Glaubens auf Gottes Barmherzigkeit immer auch die Fürbitte, das Gebet für andere. Der Glaube ist nie nur persönlich. Er verbindet uns mit den Menschen um uns herum, mit der ganzen Welt und er ruft uns dazu auf, unsere Hoffnung mit anderen zu teilen. Darum schreibt der erste Timotheusbrief, ich ermahne euch, dass man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für Könige und für alle Obrigkeit. Moment mal, Gebet für die Obrigkeit? Die Bibel trägt uns dies auf, weil Gott selbst Menschen Verantwortung übertragen hat, Und weil wir diese Verantwortung im Gebet tragen und solidarisch, aber auch kritisch begleiten sollen. Fürbitte, das bedeutet deshalb nicht politisches Handeln blind zu bestätigen, im Gegenteil. Die Fürbitte trägt in sich das Momentum der prophetischen Kritik und sie ist Ausdruck dessen, dass das gemeinsame Leben der Menschen vor Gott verantwortet werden muss. Darum richtet sich die Fürbitte besonders auf die, die unter Unfrieden und Gewalt leiden, die Opfer von Krieg, Unterdrückung und Terror, die Vertriebenen und Traumatisierten, die Vergessenen, die Überhörten und die Kinder. Und dabei umfasst unsere christliche Fürbitte auch eines der schwierigsten Gebote, was uns Jesu mitgegeben hat. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Bittet für eure Feinde. Auch unsere Gegner und Feinde stehen vor Gott und bleiben in der Verantwortung für den Frieden gerufen. In der Fürbitte erinnern wir uns selbst daran, dass Feindschaft und Trennung nicht das letzte Wort haben dürfen. Wir bitten darum, dass Wege der Verständigung, der Umkehr und der Versöhnung möglich werden, gerade dort, wo sie menschlich kaum denkbar scheinen. Suche Frieden und jage ihm nach. Dieser Satz aus Psalm 34, der uns heute begleitet, führt uns am Ende der Predigt noch einmal mitten hinein in unsere Verantwortung in dieser Welt. Frieden ist kein Zustand, den man einmal erreicht und den man dann besitzt. Frieden, das ist ein immer fortwährender Prozess, eine Aufgabe, ein Auftrag, ein Weg. Und dieser Weg bleibt uns als Christen aufgetragen, persönlich, gesellschaftlich und politisch. Die christliche Friedensethik kommt von einer klaren Überzeugung her. In der Zielrichtung des Glaubens, in der Orientierung am Evangelium liegt immer der Friede und niemals der Krieg. Frieden zu bewahren, zu fördern und zu erneuern, ist daher nicht ein Ideal für weltfremde, fromme Träumer, sondern ein Gebot, dem jede politische Verantwortung sich verpflichtet wissen muss. Politik, die im biblischen Sinne Verantwortung trägt, steht unter diesem Gebot und erhält gerade dadurch ihre Würde. Denn sie dient dem Leben, dem Schutz, der Bewahrung vor Unrecht und Gewalt. So wird dieses Friedensgebot zugleich der Maßstab, an dem sich politische Verantwortung messen lassen muss. Wenn politische Macht sich verselbstständigt, wenn nur noch das Recht des Stärkeren gilt, wenn Verstöße gegen das Völkerrecht mit zweierlei Maß gemessen werden, wenn Sicherheitspolitik allein von militärischem Denken bestimmt wird, wenn Gewalt das normale Mittel der Interessendurchsetzung erscheint, wenn all das passiert, was wir gerade in der Welt sehen, dann entspricht politische Macht nicht mehr dem Auftrag Gottes. Gerade deshalb ist der Auftrag der Kirche, sich nicht aus weltlichen Fragen herauszuhalten, sondern ihren Beitrag zu leisten im Gebet, im öffentlichen Zeugnis und im Ruf nach Wegen, die dem Leben dienen können. Bevor die erste Bombe fällt, bevor die erste Drohne ganz anonym tötet, bevor die erste Frau, das erste Kind, der erste Mann stirbt, muss die Kirche mit Nachdruck fragen und sie muss schreien: Habt ihr alles andere versucht? Frieden braucht Schutz. Ja, aber Frieden braucht ebenso Gerechtigkeit, Ausgleich, Solidarität, Überwindung sozialer Spannungen und ein unablässiges Ringen darum, Konflikte nicht militärisch zuzuspitzen, sondern sie zu versuchen, diplomatisch und menschlich zu bearbeiten. Frieden ist heute bedroht durch Waffen, aber ebenso durch Ungleichheit, Ausbeutung, Propaganda, Entfremdung und Angst. Es gehört darum, zum Auftrag aller Christen in Politik und Gesellschaft Strukturen zu stärken, die Verhandlungen, Ausgleich und Diplomatie und Verständigung ermöglichen. Frieden erkennen wir dort, wo Beziehungen gestiftet werden, wo Feindschaft überwunden wird, wo ein Raum entsteht, in dem Menschen ohne Angst leben können. Und zugleich gilt: Niemand trägt diese Verantwortung allein. Wir tun unseren Anteil, tun, was wir können. Und wir vertrauen darauf, dass Gott selbst der Herr der Geschichte bleibt. Er ist es, der zerbrochene Herzen heilt, der Schuld vergibt, der Hoffnung schenkt und dessen Friede höher ist als alle Vernunft. Amen.